Habt ihr am Dienstag Fernsehen geguckt? Nein? Habt ihr nicht die Intronisation dessen nach katholischen Glaubens Nachfolger Petri auf den Stuhl, den Heiligen Stuhl gesehen? Franziskus I., verantwortlich für Milliarden von Katholiken. Und ich glaube, nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch außerhalb war eine der ersten Fragen, die gestellt worden sind: Wofür steht dieser Jorge, so wie er ja mit Vornamen eigentlich heißt, dieser Franziskus I.? Steht er für Kontinuität? Ist er konservativ? Oder reformiert er die Kirche? Bringt er neue Aspekte in die Kirche hinein? Einiges hat er ja schon gezeigt. Aber wir sind alle gespannt, wie es weitergeht dort. Und ich denke, wenn wir uns ansehen, welchen Einfluss seine Entscheidungen haben, seine Enzykliken auf den Glauben der katholischen Gläubigen, dann ist das schon phänomenal. Das hat nicht nur Einfluss auf den Glauben, das, was sie sagen, sondern wirklich auf das praktische Leben jedes einzelnen Gläubigen. Das, was Franziskus sagt, ist Maßstab für deren Leben. Wenn der Papst etwas verbietet, dann ist es Sünde. Und die Durchsetzung dieser Enzykliken, dieser Worte von Franziskus, obliegt dann den Priestern vor Ort. Aber ich denke, dieser hohe Einfluss führt dann manchmal zu einer inquisitorischen Herrschaft der Priester, weil sie die Entscheidungsfähigkeit des einzelnen Gläubigen in diesen Dingen nicht akzeptieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz kritische Frage, die wir uns auch stellen müssen. Wie mündig ist unser eigener Glaube? Und wie mündig akzeptieren wir den Glauben unseres Mitbruders, unserer Mitschwester? Es geht nicht um die Gemeinde, die mündige Gemeinde, über die Dieter ja ein Buch geschrieben hat, das ich jedem empfehlen kann. Es ist wirklich die Frage, ob wir einen ursprünglichen Glauben leben. Einen Glauben, der genährt ist von unseren eigenen Erkenntnissen. Eigene Erkenntnisse, die uns durch die Bibel mithilfe des Heiligen Geistes geschenkt werden. Oder ob wir einen gefilterten Glauben leben. Einen Glauben, der uns vorgesetzt wird. Was für uns manchmal auch sehr einfach ist und bequem. Muss man einfach zugeben. Welcher Einfluss steuert unseren Glauben? Gibt es Vorbilder? Gibt es Geschwister, die sich besonders begleiten? Geschwister, die besonders prägend sind für dein Glaubensleben? Und dann die Frage, worauf sollten wir achten, wenn wir uns gegenseitig stärken? Ich möchte zunächst mal versuchen, so ein bisschen zu überlegen, wo wir denn hinwollen. Was denn das Ziel unseres Glaubenslebens ist. Ich denke, Ziel eines jeden von uns und das Ziel auch der Gemeinde, der Ältesten, sollte sein, dass jeder einen persönlichen Glauben hat. Ja, persönlicher Glaube, das ist für mich zunächst mal wieder so ein Buzzword. Was steckt denn dahinter? Das muss man ein bisschen erklären. Und persönlicher Glaube, dieser Begriff muss mit Leben erfüllt werden. Und für mich hat persönlicher Glaube verschiedene Eigenschaften. Das heißt doch, ich als Person, und zwar ich ganz allein, muss mich für meinen Glauben, für das, was ich für mein Leben entscheide, entscheiden. Und ich als Person, ich wieder ganz allein eigentlich, muss mich über meine Glaubensinhalte informieren und auch laufend aktuell halten. Und es nutzt nichts, denke ich, wenn mir jemand anders erzählt, was ich glauben muss und wie ich mein Leben im Glauben gestalten muss. Und was für mich ganz besonders wichtig ist, ich als Person habe direkten Kontakt mit Jesus. Wir kennen das Wort vom allgemeinen Priestertum. Das heißt, jeder von uns hat direkten Kontakt zu Jesus. Ich finde ein Wort sehr schön: Gott hat keine Enkel. Gott hat nur Kinder. Jeder von uns ist Kind Gottes. Und nicht Kind eines anderen, der dazwischen steht. Und ich glaube, Persönlicher Glaube bedeutet auch, dass er geprägt ist von der Freude, von der wirklichen tiefen Freude über die Errettung Christus. Und solch ein Glaube muss zwangsläufig ungezwungen sein. Was immer das wieder bedeuten kann, da können wir wieder auch lange drüber diskutieren. Aber ich glaube beispielsweise nicht, dass die Sachsen, die 786 von Karl dem Großen durch die Flüsse der Norddeutschlands getrieben worden sind, um getauft zu werden, sich über diesen Glauben gefreut haben. Und ich möchte mal versuchen, zu betrachten, wie wir dann diesen persönlichen Glauben in uns zum Leben erwecken können. Da habe ich drei Aspekte herausgenommen. Einmal unsere eigene Verantwortung, die wir für unseren Glauben haben. Dann, welchen Einfluss haben wir auf unsere Geschwister? Wie gestalten wir im Prinzip auch den Glauben unserer Geschwister mit? Und zum Dritten das Thema Gemeindezucht. Zu diesem Wort werde ich auch noch etwas sagen. Zunächst mal die eigene Verantwortung. Ich glaube, es ist gut, wenn wir aus Vorbildern heraus leben. Und zwar zuallererst aus dem Vorbild Jesu. Das ist für uns das Hauptvorbild. Das ist Maßstab für unser Leben, denke ich. Und wenn wir eine Frage haben, dann sollten wir ins Neue Testament gehen und gucken, was Jesus zu dieser Frage zu sagen hat. Und ich glaube, dass er zu jeder Frage etwas sagen kann. Und wir haben natürlich auch eine ganze Menge anderer Vorbilder in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Aber da möchte ich ein bisschen warnen, denn Vorbilder können trügerisch sein. Wir wissen, Mose war ein Mörder. David war ein Ehebrecher. Und wenn wir in die neuere Geschichte gehen, Luther beispielsweise, der jetzt in 1517, groß geehrt wird, ist einer der Hauptverfechter des Antisemitismus gewesen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und so müssen wir sehr vorsichtig sein mit Vorbildern, außer mit dem Vorbild Jesus. Und ich denke, dass ganz wichtig für unseren persönlichen Glauben immer wieder das Studium der Bibel ist. Daraus erwächst unser Glaube. Das lesen wir aus verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Und ganz wichtig für unseren Glauben ist der Austausch mit Geschwistern. Wir müssen unseren Glauben im Gespräch mit den anderen, ja, ich will nicht sagen testen, aber prüfen. Und das führt dann auch dazu, dass wir dann gemeinsam Gott wirklich aus ganzem Herzen loben und preisen. Ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge anderer Aspekte, die wir in diesem Zusammenhang, wie wir unsere eigene Verantwortung für unseren Glauben leben können, dann auch betrachten können. Ich möchte das an dieser Stelle aber schließen, weil das sonst wieder zu viel wird. Ich habe noch eine ganze Menge anderer Sachen. Aber eine wichtige Frage ist natürlich, welchen Einfluss haben wir auf das Glaubensleben unserer Geschwister? In welcher Weise geben wir unsere Kenntnisse weiter? Geben wir sie als Gesetz weiter oder in der Form, dass ich sage, ich für mich habe Folgendes aus dem Neuen Testament gelesen, habe Folgendes erkannt, ich glaube, dass Jesus das und das will. Welche Selbstbestimmung gestehe ich meinen Geschwistern zu in ihrem Glaubensleben? Dürfen sie selbst entscheiden, was sie als Sünde ansehen? Oder ist das, was ich erkannt habe, was ich erfahren habe, Gesetz nicht nur für mich selbst, sondern auch für den anderen? Und bin ich mir denn wirklich sicher, dass meine Erkenntnis trägt? Dass meine Erkenntnis richtig ist? Adenauer hat mal gesagt, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Und ich glaube, jeden Tag neu müssen wir uns unsere Erkenntnis finden, wie wir mit unserem Glauben umgehen müssen. Wie wir mit dem, was Jesus uns sagt, eben auch weiterleben können. Ulrike hat Römer 14 gelesen. Ich denke, daraus geht ganz eindeutig hervor, wie wir mit den Geschwistern umgehen können. Ich will noch die Verse 2 bis 4 nochmal lesen. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur pflanzliche Kost. Und wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Und natürlich, wir haben Verantwortung füreinander. Große Verantwortung füreinander. Aber die Frage ist doch, wie ich diese Verantwortung lebe. Lebe ich sie, indem ich dem anderen wirklich sage, das musst du tun? Nur so. Es ist dumm, dass man dieses Beispiel der katholischen Kirche immer so gut nehmen kann, aber es ist so. Dort wird nämlich gesagt, du musst das und das und das tun, damit du eben die Gebote erfüllst. Und es ist doch nicht vielmehr so, dass ich mein Verhalten überprüfe, ob es wirklich dazu dient, den Glauben des anderen zu unterstützen. Matthäus 18,6, Jesus selbst sagt das. Wer bei einem von diesen gering geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und damit in der Tiefe des Meeres versenken würde. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Und ich denke, dass wir, auch wenn wir sehen, dass jemand falsch handelt, das Prinzip der langen Leine da walten lassen sollten. Ich erinnere an das Beispiel vom verlorenen Sohn. Wie hat das Herz des Vaters geblutet, als sein Sohn wegging? Als er alles beiseite schob, was der Vater für ihn vorgesehen hatte. Und er hat ihn gehen lassen. Er hat ihm die Hälfte seines Vermögens mitgegeben. Er hat für ihn gebetet und der Sohn ist wiedergekommen. Er hat eingesehen, was er gemacht hat. Und ich denke, dass wir unseren Geschwistern genau das zugestehen müssen. Ich denke, das ist das Prinzip auch der Geduld, das wir da sehen müssen und der Liebe. Und dann, wie gesagt, im gemeinsamen Anbeten von und Loben Gottes zeigt sich auch die Gleichberechtigung vor Gott. Unsere Gleichberechtigung vor Gott. Es ist keiner gleicher als der andere. Muss man einfach so sagen. Ich denke, es ist für junge Christen, jung natürlich nicht im altersmäßig, sondern die frisch zum Christentum gekommen sind, sehr, sehr wichtig, jemanden zu haben, der mit ihnen die Bibel liest, ihnen die Fragen beantwortet, sie leitet. Aber es steckt eben auch eine Gefahr für beide Seiten dahinter. Das muss man auch sehen. Und dieser Gefahr müssen wir uns immer bewusst sein. Für den jungen Christen eben die Gefahr der dauernden Abhängigkeit von dem, der ihn begleitet. Wir sollten unabhängig werden wollen. Also wir sollten in uns einen dauernden Unabhängigkeitskrieg führen sozusagen. Und für den, der begleitet, die Gefahr der Überheblichkeit und des Pharisäertums. In Galater 6 lesen wir, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch vom Gottesgeist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Auch so ein Vers, ein Abschnitt, den man sich wirklich in den Spiegel stecken sollte, wo schon so viel steckt, aber gut. Und ich denke, wir müssen dem anderen wirklich auch zugestehen, dass er stolpern darf. Aber wir müssen immer bereit sein, dem Stolpernden zu helfen. Nicht mit Gardinen predigen, sondern in Liebe auf ihn eingehen und mit ihm gemeinsam ergründen, warum er denn ins Stolpern gekommen ist, sofern er selbst das auch will. Und in diesem Zusammenhang finde ich ein Vers aus 1. Timotheus wichtig und wegweisend. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens. Jetzt muss man sich mal reinziehen, diesen Satz. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel. Das eine Ziel. Wisst ihr, welches Ziel das ist? Die Liebe, die aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben kommt. Phänomenaler Satz, finde ich. Ich habe den noch nie so gelesen. Das zu dem Thema unsere eigene Verantwortung für uns, unsere Verantwortung für die Geschwister. Ich habe mir jetzt noch das Thema Gemeindezucht herausgesucht. Ein schwieriges Thema. Ich denke, Gemeindezucht, so wie es so sich langläufig entwickelt hat, das Wort ist ein falsches Wort. Ich denke, es gibt im Neuen Testament nur eine Stelle, in der wirklich Zucht geübt worden ist. Und das ist die Stelle in der Apostelgeschichte, in der Hananias und Sapphira eben den Tod erlitten hatten, weil sie den Heiligen Geist betrogen haben. Aber wenn man sonst im Neuen Testament weiter liest, ist von Zucht in dem Sinne von Gewalt und so weiter wenig die Rede. Paulus bezeichnet das Gesetz als Zuchtmeister. Und dann ist noch von Zucht die Rede, wenn es um die Erziehung der Kinder geht. Und der Zucht durch die heilsame Gnade Gottes an uns, durch die heilsame Gnade Gottes an uns, ja eben Kinder Gottes sein zu dürfen und deshalb, weil wir Kinder sind, ein geheiligtes Leben führen zu können. Im 2. Timotheus 1,7, da ist in der Luther-Übersetzung auch von Zucht die Rede. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ja, ich finde die Übersetzung in der neuen Genfer Übersetzung einfach besser. Nicht Zucht, sondern Besonnenheit. Dass wir uns wirklich darauf besinnen, was wir sollen, was Jesus von uns will. Aber es geht in den ganzen Stellen des Neuen Testamentes, die sich um dieses Thema drehen, nicht um Zucht in Form von Bestrafung, sondern darum, den Bruder oder die Schwester zu gewinnen. Ich finde, das ist ein ganz anderer Ansatz. Ein Ansatz, den wir uns wirklich auch wieder hinter den Spiegel hängen können. Ich lese dazu Matthäus 18. Vers 15-17. Da geht es um die Verantwortung für den Bruder. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Habt ihr genau zugehört? Ich habe diese Stelle eigentlich immer ein bisschen anders gelesen. Ich werde versuchen, euch zu erklären. Es sind ja hier drei Schritte beschrieben. Ich selbst und nur ich allein soll zuerst mal zu meinem Bruder, zu meiner Schwester gehen, mit ihm sprechen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, denn ich glaube, in solch einem Gespräch kommen so viele Missverständnisse zutage, dass in aller Regel der nächste Schritt schon überflüssig wird. Ja, weil wir uns einfach oft missverstehen. Weil hier vorne beispielsweise etwas gesagt wird, was in einer ganz gewissen Weise gemeint ist, aber ganz anders angekommen ist. Beispielsweise. Sondern das Zweite sind die Zeugen. Ein oder zwei. Dadurch werden eben weitere Missverständnisse ausgeräumt. Und falls sie bestehen bleibt, die Klage dann sicher bestätigt. Ich denke, es ist am besten, wenn sich derjenige, der zu dem anderen geht, vielleicht jemanden, einen Ältesten zur Seite nimmt. Und das Dritte ist die Gemeinde. Ich habe immer hier die Ältesten gelesen, aber es ist die Gemeinde, die das endgültige Urteil, kann man sagen, in diesem Fall spricht. Aber ich denke, es darf eben nicht dabei bleiben, dass wir verurteilen. Es darf nicht dabei bleiben, dass wir ja, den anderen wirklich ausstoßen. Im 2. Korinther 2 schreibt Paulus etwas über einen, der ausgestoßen worden ist. Ich lese, das sind ziemlich lange Abschnitte, die ich hier lese, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang auch finden, in dem sie gesprochen worden sind. Paulus schreibt hier an die Korinther: Der, dessen Verhalten so viel Schmerz verursacht hat, hat nicht so sehr mir wehgetan, als vielmehr euch allen. Wenn auch, um nicht zu viel zu sagen, nicht allein im gleichen Ausmaß. Trotzdem ist die Strafe schwer genug, die große Mehrheit von euch über den Betreffenden verhängt hat. Lasst es dabei bewenden. Vergebt ihn eben. Jetzt viel mehr und macht ihm wieder Mut. Sonst konnten Schmerz und Trauer ihn am Ende noch völlig überwältigen. Ich bitte euch also eindringlich, ihm ganz bewusst wieder eure Liebe zu erweisen. Es gab nämlich noch einen Grund, warum ich euch geschrieben habe. Ich wollte herausfinden, ob ihr euch bewähren und in allen Belangen gehorsam sein würdet. Wenn ihr dem Betreffenden jetzt also vergebt, vergebe auch ich ihm. Ja, ich für meine Person kann sagen, weil ich mich Christus gegenüber verantwortlich weiß, habe ich ihm um euretwillen bereits vergeben. Soweit von meiner Seite überhaupt etwas zu vergeben war. So sollten wir umgehen mit denen, von denen wir glauben, dass sie Probleme haben. Es gibt allerdings auch eine Stelle, es gibt zwei Stellen, in der davon gesprochen wird, dass Gemeindezucht ausgeübt wird, indem Männer ausgeschlossen werden aus der Gemeinde. Im 1. Timotheus 1,20, da lesen wir von Hymenäus und Alexander. Da schreibt Paulus: Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Ja, worum geht es denn dabei? Wir lesen das ein paar Verse vorher im 1. Timotheusbrief. Da schreibt Paulus: Als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten. Und gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Halte dich auch weiterhin an diese Anweisung. Denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Sie bringen auch keine Liebe hervor. Und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Das haben wir eben schon mal gehört im Galaterbrief. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Und dieses Ziel haben jene Leute aus den Augen verloren. Und daher ist alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein, das Gott durch Mose gegeben hat. Und dabei verstehen sie nichts von dem, wovon sie reden und worüber sie solche selbstsicheren Behauptungen aufstellen. Und hiermit, denke ich, ist auch die Verantwortung der Ältesten in der Gemeinde beschrieben. Wir sind eben für die Lehre, die bei uns verkündet wird, verantwortlich. Wenn wir erkennen, dass ein Bruder oder eine Schwester eben Lehre verbreitet, die nicht mit dem Neuen Testament in Einklang zu bringen sind, dann müssen wir einschreiten. Dann müssen wir auch auf sie einwirken. Wir müssen darauf achten, dass, wenn es nicht anders geht, wir diesen Menschen auch, diesen Geschwistern auch verbieten, etwas zu sagen. Und wenn sie nicht hören, dann müssen wir auch die Konsequenzen tragen und dann müssen wir das auch vor die Gemeinde bringen. Es gibt noch eine andere Stelle in der Beziehung, im Titus 3. Die lese ich jetzt aber nicht mehr vor. Weshalb sage ich das Ganze? Gottes wichtigstes Gut sind wir. Wir sind Kinder Gottes, wie gesagt. Keine Enkel. gezeugt durch den Heiligen Geist, gerechtfertigt vor Gott durch den Tod seines Sohnes, unseres Bruders und Herrn Jesus Christus. Er hat alles für uns gegeben. Jeder von uns ist ihm wertvoll. Jeder von uns ist sein Augapfel. Und genauso wertvoll sollte uns jeder Bruder und jede Schwester sein. Und deshalb sollten wir aufeinander achten, in Liebe und Respekt vor dem Glauben des anderen. Ich möchte das beenden mit einem Zitat aus Philipper. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, im Namen von Jesus Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Amen.